So, ich versuche das mal mit dem Mikro, ob das dann hier leiser wird. Das klappt schon sehr gut. Ich habe auf die Uhr geschaut, es ist 19.11 Uhr, das tut mir sehr leid. Aber ich glaube, es ist inzwischen so voll, dass wir anfangen können. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Mike, ich bin hier Teil des Clubheim-Kollektivs und wir dürfen hier heute Abend mit der Braun-Weißen Hilfe und dem FC St. Pauli diese Lesung ausrichten. Wir freuen uns natürlich zunächst einmal, dass es so voll geworden ist. Ich hoffe, dass ihr alle irgendwie einen Platz gefunden habt und das einigermaßen gut verfolgen könnt und auch im besten Fall noch was sehen, aber auf jeden Fall dann hören. Wir haben uns hier heute zusammengefunden zu einem weniger erfreulichen, aber dafür umso wichtigeren Thema. Es geht um das Buch Angriff auf Deutschland, die schleichende Machtergreifung der AfD von Michael Kraske und Dirk Labs. Und Dirk ist netterweise auch hier, wird daraus gleich vortragen. Ich gehe davon aus, dass es nicht nötig ist, das zu erwähnen, aber sollte jemand von euch eine AfD-Mitgliedschaft oder ähnliche bescheuerte Dinge haben, dürft ihr bitte jetzt das Ganze verlassen. Sollte sich das später irgendwann herausstellen, machen wir dann auch vom Hausrecht Gebrauch. So, was habe ich, dass ich überhaupt hier stehe, war gar nicht geplant. Eigentlich sollte das Patrick Gensing machen. Der rief mich dann aber heute Mittag an und sagte, er müsste leider krankheitsbedingt passen. Deswegen stehe ich jetzt ein bisschen unvorbereitet und werde vielleicht einfach mal mehr auf meinen Zettel gucken. Aber das kriegen wir, glaube ich, trotzdem alles ganz gut hin. Kurz zum Ablauf. Ihr habt am Eingang schon die Spendendose der Braun-Weißen Hilfe im Zweifel gesehen. Das geht auch alles an die Braun-Weiße Hilfe. Die könnt ihr gerne auch beim Rausgehen nochmal füllen, wenn ihr wollt. Das Clubheim-Kollektiv stellt die Tresencrew. Das sind alles wie an jedem Tag ehrenamtliche, freiwillige Leute, die freuen sich dann auch über Trinkgeld. Das Wichtigere ist aber, dass ihr nett zu denen seid, die machen das alle nicht beruflich und von daher bitte ich da oder bitten wir dann auch mal, wenn was nicht ganz so gut läuft, um Nachsicht. Eigentlich sind wir aber auch der Meinung, dass das immer ganz gut läuft. Wir werden das Ganze hier auch aufzeichnen, das wird dann beim Millanton als Podcast veröffentlicht und zwar wie folgt. Dirk wird gleich etwas vorlesen, das wird ungefähr 25 Minuten, eine halbe Stunde dauern. Schauen wir mal. Danach haben wir noch die eine oder andere Frage vorbereitet, um die Diskussion so ein bisschen zu starten. Das alles zeichnen wir auf. Dann wird die Aufzeichnung gestoppt und dann geht das hier für euch aber natürlich noch weiter und wir eröffnen dann hier die Diskussionsrunde und ihr könnt dann alle Fragen stellen. Die sind dann nicht mehr auf der Aufzeichnung. Apropos Aufzeichnung, Ben läuft hier rum mit Kamera. Der ist von der Medienabteilung. Es wird keinerlei Gesichter oder sonst irgendwas veröffentlicht werden. Er wird auch immer nur von hinten fotografieren oder filmen und dementsprechend, selbst wenn da versehentlich mal was drauf ist, dann wird darauf geachtet, dass da nichts in der Richtung veröffentlicht wird. Das sollte soweit auch selbstverständlich sein. Und dann habe ich, glaube ich, alles Wichtige soweit gesagt. Ich gucke nochmal kurz, ob ich irgendwas vergessen habe. Achso, ja, das Buch, wenn ihr denn wollt, hat Dirk ein paar Exemplare mitgebracht und ihr könnt das dann nachher auch noch erwerben. Ich gehe davon aus, du machst das wie das Clubheim, nur Barzahlung. Ja. 18 Euro ist dann der Preis, könnt ihr dann nachher hier, entweder wir holen die wahrscheinlich hier an den Tisch und dann könnt ihr die hier erwerben. Und damit bin ich mit allem durch und würde dir dann das Wort übergeben. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank, Mike. Auch vielen Dank für die Einladung. Ja, wie Mike eben gesagt hat, habe ich das Buch gemeinsam mit einem Kollegen geschrieben, Michael Kraske, der nicht hier sein kann. Der macht Urlaub in Portugal, also das ist schon okay so. Wir kennen uns beide seit über 20 Jahren. Wir waren hier zusammen auf der Journalistenschule. Michael wohnt schon seit sehr langer Zeit, kommt eigentlich aus dem Ruhrpott, wohnt aber seit, glaube ich, seit den 90ern schon in Leipzig in Sachsen. Und wir unterhalten uns eigentlich seit ewigen Zeiten darüber, über die Zustände sozusagen, vor allem auch in Ostdeutschland und haben uns sehr oft eben über seine Arbeit, er hat schon sehr viel zur AfD gearbeitet, unterhalten. Und lange vor den Korrektivrecherchen Anfang dieses Jahres, wirklich lange davor, haben wir gemerkt, dass was kippt mit dieser Partei und in der Wahrnehmung der Partei und mit auch der Umstand, dass die Partei scheinbar mit allem durchkam. Und haben uns gesagt, okay, wir sind Autoren, wir machen jetzt was, wir schreiben ein Buch. Fand keinen großen Anklang im Verlagswesen, hat ein bisschen gedauert, das zu verkaufen oder jeden Verlag zu finden. Jetzt ist es CH Beck geworden. Als dann die Enthüllungen von Korrektiv veröffentlicht wurden, gab es dann jede Menge Bücher ganz, ganz schnell in ein paar Wochen geschrieben. Aber das ist auch okay. Wir sind jetzt mit diesem Buch auch, Michael und ich, ein paar Mal auf Tour gewesen und sowas wie hier. Also dass man sieht, man hat eine funktionierende Zivilgesellschaft und man hat einen Akteur wie den FC St. Pauli, der auch mobilisiert und auch letztendlich ein Machtfaktor ist. Sowas gibt es in Ostdeutschland kaum mehr. Wir haben kurz vor den Wahlen in Thüringen in einem Keller gelesen in Gera, organisiert ganz spontan von engagierten Menschen vor Ort. Das waren dann waren vielleicht so 20, 30 Leute da und die haben vor allem dann auch über ihre Angst gesprochen, was passieren wird, wenn die AfD da die Macht übernimmt. Und dieses Gefühl, diese Hoffnungslosigkeit, und diesen Menschen gegenüber zu sitzen, man weiß, man steigt jetzt ins Auto und fährt zurück und lässt diese Menschen zurück, das ist wirklich bei mir geblieben und ist ein Punkt, den Menschen, jetzt mal pauschal gesagt, im Westen oder meinetwegen auch in der Großstadt wie Berlin nicht verstehen, wie das vor Ort aussieht und wie verzweifelt die Menschen sind und wie, was die AfD, nicht nur die AfD, dazu komme ich gleich, aber die AfD zusammen mit anderen Akteuren für einen Druck auf diese Menschen ausübt. Ich lese gleich einen Teil vor, da geht es um Gewalt, aber um physische Gewalt, aber um eins vorwegzuschicken. Teilweise sind die Akteure gerade in Ostdeutschland, nicht nur, aber vor allem in Ostdeutschland so mächtig geworden, dass sie keine physische Gewalt mehr ausüben müssen, sondern sie terrorisieren die Menschen qua Mehrheit. Und wo immer ich sitze und wenn ich mal eingeladen werde in Talkshows oder im Radio, dann versuche ich auch diesen Punkt immer wieder klar zu machen. Es ist ein Riesenunterschied, was wir hier erleben verglichen mit dem, was die Menschen in Gera, in Erfurt, in Sachsen, irgendeinem Ort in Sachsen erleben, in kleinen Orten, in Bautzen. Und deswegen ist sozusagen unsere Haltung bei dem Buch auch gewesen, ganz klar, es muss was passieren. Ich lese dann gleich aus dem Buch, aber vielleicht nochmal so als Versuchsanordnung. Wir haben dann schon während der Recherche gemerkt, ich war indifferent, was das Thema Verbot zum Beispiel anbelangt, bin jetzt aber klar dafür, weil was passieren muss, auch als Signal, dass die Demokratie sich wehrt. Wir haben aber auch einen sehr langen Teil darüber, wo wir schreiben, das klingt wahnsinnig naiv, wenn man das liest jetzt, dass man, das Buch kam vor den Wahlen in Thüringen, in Brandenburg raus und wir haben vor allem dann geschrieben, Ruhe bewahren, nicht die Rhetorik der Rechten übernehmen. Nicht nur das Thema Migration jetzt vorschieben, nicht nur noch über Abschiebung reden und so weiter. Wenn man das jetzt liest, der Text ist ein paar Wochen alt, klingt das fast schon wie Ancient History, um jetzt mal ein englisches Wort zu benutzen. Und man wird auch gleich merken an der Rhetorik, die ich gleich hier vortrage, dass die Rhetorik, die früher Neonazis vorbehalten war, voll im Mainstream angekommen ist und akzeptiert ist. Also eine fast schon enthemmte Hetze gegen alles, was scheinbar fremd in diesem Land ist. Wir haben einfach relativ banal uns gesagt, das Buch soll einfach zusammenfassen als Faktensammlung. Deswegen ist es jetzt nicht die große Prosa, was die Partei gefährlich macht. Also die Vernetzung mit Neonazis, die Gewalt, die Rhetorik und die Ideologie, die hinter dieser Partei steckt. Das ist ein Angebot an alle Akteure, das sagen wir auch immer wieder Politikerinnen. Lest das Buch und wenn ihr dann sagt, die Partei ist nicht verfassungsfeindlich, ist es okay, aber lest die Fakten und hört auf mit diesen Pauschalen, wir stellen die politisch und bla 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 bla. Das funktioniert nämlich alles nicht. Ich fange an, weil es natürlich am eindrucksvollsten vielleicht ist mit dem verkannten Thema Gewalt. Das haben auch andere Kollegen schon zusammengefasst, wir haben es jetzt nochmal gemacht, einfach mal zu gucken, bleibt es eigentlich nur beim Reden oder machen diese Mitglieder der Partei auch was? Sie machen auch was, sie werden auch gewalttätig. Und man muss vielleicht, um kurz noch einen Einblick in unsere Werkstatt zu geben, es war erst ein Absatz und dann habe ich Michael, der in Leipzig sitzt, angerufen, Michael, das muss ein Kapitel werden, weil es sind so viele Fälle und es sind so unfassbare Fälle, wir müssen das ordentlich aufschreiben, das darf jetzt hier nicht nur im Buch so eine Nebenbemerkung sein. Also das Kapitel, wenn die Wut unkontrollierbar wird, gewalttätige AfD-Mitglieder und Politiker. Ist die Angst von AfD-Politikern gerechtfertigt? Oder reden sie am Ende doch nur? Nein, tun sie nicht. Der Hass und die latenten Aggressionen treten früher oder später an die Oberfläche. So häufen sich die Fälle, in denen AfD-Mitglieder gewalttätig werden und nicht mehr nur ausschließlich verbal die Stimmung anheizen. Sie greifen an, mit einem Messer, mit Reizgas, mit Fäusten oder gar mit einem Auto. Sie treten, schlagen, schubsen, beißen. AfD-Politiker und Mitglieder standen inzwischen mehrfach vor deutschen Strafgerichten wegen gefährlicher Körperverletzung, Erpressung, Nötigung, Entführung. Kommt erstaunlich wenig in den Medien vor. Ich habe mir einen Fall insbesondere rausgesucht, weil der mich so schockiert hat und weil ich finde, dass der angegriffene Mensch, diese Frau, da sehr bemerkenswert mit umgegangen ist. Und zwar handelt es sich um den Fall des Berliner AfD-Bezirksverordneten Kai Bormann, der bis im August 2021 die Musikjournalistin Steff Kahl, nachdem er sie zuvor schon rassistisch beleidigt und geschlagen hatte. Er hatte sich in einem französischen Café in Berlin in Karls Gespräch, das sie mit einer Freundin geführt hatte, eingemischt. Die hatten sich darüber unterhalten, was ihre Identität ausmache. Steff Karl ist schwarz. Bormann gab sich als AfD-Mitglied zu erkennen und erklärte Karl, sie sei gar nicht schwarz, um dann darauf zu bestehen, sie N... zu nennen. Er hat dann auch das N-Wort gegendert, das fand er besonders witzig und er hat einfach nicht aufgehört, erzählte Karl später in einem Video. Er habe sich dann immer mehr in Rage geredet, sei den Frauen auf die Straße gefolgt. Karl weiter, ich habe einfach nur vor Wut geweint, weil ich es nicht glauben konnte, dass das passiert. Und er hat immer weiter und er ist uns immer weiter hinterher. Bormann sagte dann, N... heult doch, ihr N... Er benutzte durchgehend das N-Wort, der hat das richtig genossen, uns so zu beleidigen, so Karl. Irgendwann dachte sie, nein Mann, nicht mit mir, auf gar keinen Fall. Irgendwann reicht es auch einfach und ich habe ihm gesagt, ich bin kein N-Wort, ich bin ein fucking Mensch. Woraufhin er mir ins Gesicht geschlagen hat. Karl wehrte sich nun. Bormanns Sommerhut fiel zu Boden und schließlich, so stellte das Gericht fest, nahm der AfD-Politiker sie in den Schwitzkasten und biss sie in den Unterarm. Karl, er dachte, dass er das alles machen kann und dass ich mich nicht wehre, aber ich habe mich gewehrt und wir wurden dann letztendlich auch getrennt. Die Polizei kam und es war sehr, sehr schlimm, es war sehr traumatisierend für sowohl meine beste Freundin als auch für mich, sagte Karl später in ihrem Video. Zunächst zeigte der AfD-Mann sie an, ließ dann aber die Anzeige fallen. Bormann, Islamwissenschaftler Mitte 50, war nicht nur Bezirksverordneter in Berlin-Mitte, sondern hatte für einen AfD-Abgeordneten auch in Berlin gearbeitet. Er musste 10.800 Euro Strafe zahlen. Und was die Presse daran interessiert hat, war, dass dieser Bormann liiert ist mit einer bekannten Extremismusforscherin. Und das war dann immer der Aufhänger, nach dem Motto, ah, ist ja abgefahren, ne? Warum ist denn diese Extremismusforscherin mit den Typen zusammen? Aber das Opfer hat eine erstaunlich kleine Rolle gespielt. Steff Karl hat den Angriff nachhaltig verstört. Einer ihrer Freunde, der Rapper Kool Savas aus Berlin, besuchte die Gerichtsverhandlung und schrieb später, ich komme jetzt gerade von Steffs Prozess und dieser Herr Bormann ist jetzt mit einer Geldstrafe, Strafe in Anführungszeichen, davongekommen und ich finde es übertrieben enttäuschend. Für Kool Savas sei das crazy und unverständlich. Hat er nicht ganz unrecht. Bormann jedenfalls war nicht abgeschreckt. Er kommentierte im August 2023 einen Volksverpetzer-Tweet über einen AfD-Politiker, der realisiert hatte, dass seine Partei dem großen Austausch, da kommen wir später noch zu, und damit Menschen wie dem Attentäter Anders Breivik, der also 77 Menschen in Norwegen getötet hat, das Wort redeten. Ja, die AfD glaubt an die gleichen rechtsextremen Verschwörungsmythen wie der Nazi-Terrorist und Mörder Andreas Breivik. Bormann kommentierte das mit dem Satz, dass er ein Mörder war, beweist ja nicht, dass er politisch falsch lag. Alles liegt also sehr nah beieinander. Tatsächliche Gewalt, der Hass auf alles Fremde und das Verständnis für rechten Terror. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Also A ist dieser Bormann natürlich nicht abgeschreckt gewesen. B hat der Fall viel zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt. C ist es in der AfD absolut verbreitet, diesen Great Replacement, den großen Austausch anzuhängen. Das macht Trump inzwischen auch. Also dahinter steht, und das Gefährliche ist, das ist absolut rechtsterroristischer Mainstream, zu sagen, nicht nur sind die Migranten ein Problem, sondern diese Migration wird gesteuert von der jüdischen Weltverschwörung oder von der Regierung, um die eingeborene Gesellschaft auszutauschen und sich das eigene Wahlvolk zu schaffen. Das sagt Trump inzwischen rauf und runter bei seinen Veranstaltungen und AfD auch rauf und runter. Das wird immer wieder, das ist sozusagen eine große Verschwörung. Und das Problem dabei ist, dadurch rechtfertige ich eben den Notwehrtatbestand. Wenn ich also angegriffen werde, wenn ich also eine Invasion erlebe, dann muss ich mich wehren dürfen. Ich muss mich vielleicht sogar wehren, um sozusagen meine eigene Heimat zu verteidigen. Deswegen kommt es zu rechtsterroristischen Anschlägen in den USA, weil es da einfach mehr Waffen gibt. Deswegen sehe ich sehr, sehr schwarz, was die jüngere Zukunft in den USA anbelangt, einfach aufgrund dessen, weil ich jemanden wie Elon Musk habe, der das eben immer wieder fördert. Und die AfD vertritt das 1:1 auch bis hoch in die Führung. Es wird aber nicht thematisiert oder genug thematisiert, können wir auch noch drüber reden, in deutschen Medien. Sondern es wird immer verharmlost, es wird immer wieder so getan als, naja, so ist ja nur der Höcke. Können wir aber auch noch drüber reden. So, das Problem bei dem Bormann war auch, er wird bezahlt vom deutschen Staat. Er ist ein Mitarbeiter in einem Parlament und kriegt ein Gehalt aus Steuergeldern. Und das habe ich mir mit Michael zusammen mal genau angeguckt. Also dieses Problem der Finanzierung, ja. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtete die AfD als Gesamtpartei seit März 2021 als Verdachtsfall und geht davon aus, dass 10.200 Mitglieder rechtsextrem sind. Die Nachwuchsorganisation Junge Alternative eingeschlossen. Gleichzeitig hält das BfV 38.800 Menschen in Deutschland für rechtsextrem. Mithin ist mehr als jeder vierte deutsche Rechtsextreme in der AfD. Jeder vierte deutsche Rechtsextreme ist in der AfD. Was brauche ich denn noch? Und was soll das heißen, eine in Teilen rechtsextreme Partei? Rechtsradikale Burschenschaftler, neurechte TikToker, Influencer, ehemalige Mitglieder der NPD, der JN, der DVU, der Republikaner, der heimattreuen deutschen Jugend und der Wiking-Jugend, militante Straßenschläger, vorbestraft oder nicht, Skinheads aus dem Umfeld des NSU, sie alle finden sich in der AfD wieder als Mitarbeiter oder Kandidaten. Für sie alle löste die Partei ein Problem. Lange war es schwer, mit Rechtsextremismus seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das habe ich mir in meiner Karriere sehr lange angeguckt. Da gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin irgendwann kriminell geworden und habe mich mit den Rockern zusammengetan, wenn ich Rechtsextremist war, oder ich bin V-Mann geworden. Dann konnte ich davon relativ gut leben, sonst hatte ich irgendwann ein Problem. Es gab einfach keine organisierten Geldfluss seitens des Staates, weil es einfach auch keinen Sinn macht. Das hat sich aber jetzt geändert. Eine bezahlte Stelle in einem deutschen Parlament ist vor diesem Hintergrund eine großartige Aussicht, also dieser Geldknappheit. Schon in den späten 1990er Jahren hatten das die militanten Kameradschaften erkannt und versucht, Arbeit und Mandate bei der NPD zu ergattern, manch einer mit Erfolg. Allerdings gelang es der NPD eben nie, in den Bundestag gewählt zu werden, wo im Jahr 2017, da die AfD zum ersten Mal in den Bundestag kam, einer Partei 20.870 Euro unter anderem für Mitarbeiter zur Verfügung stand, pro Monat, pro Abgeordneter. Was für ein Futtertrog. An den schafften es anders als die NPD die AfD und konnte so zu einem der entscheidenden Faktoren bei der Professionalisierung der rechten Szene in Deutschland in den letzten 10 Jahren werden. Die neuen Abgeordneten zahlten den Mitgliedern Geld, gaben ihnen Telefone, Computer, Büros, Deckung, denn ihre Immunität strahlt ab. Ich habe das selber mal erlebt, als ich als Sachverständiger ausgesagt habe in einem NSU-Untersuchungsausschuss in Schwerin. Eingeladen wurde ich von der SPD, ich wurde auch von der AfD befragt und der war halt so staatstragend konservativ. Und da habe ich gesagt, so lapidar zu den SPDlern, naja, der war jetzt ja nicht so schlimm. Und dann sagten die, der Typ bezahlt die schlimmsten militanten Neonazis in Schwerin und die sitzen bei ihnen im Büro. Und da hat es bei mir so ein bisschen auch zum ersten Mal Klick gemacht. Der Geldfluss begann vor allem, als ab 2014 die AfD in die Parlamente einzog. Damals erstmals in Brüssel und Straßburg. Spätestens mit dem ersten Einzug in den Bundestag waren die Schleusen geöffnet. Für die gewählten AfD-Kandidaten bedeuteten die Erfolge, dass sie über die nächsten 4 Jahre für Mitarbeiter ein Budget von rund 1 Million Euro abrechnen durften. 1 Million Euro pro Mandat. Jackpot. Und es wurden 94 Kandidaten in den Bundestag gewählt. Macht fast 100 Millionen Euro. Nochmal Jackpot. Zudem darf die Fraktion ihren eigenen Stab ebenfalls vom Staat finanzieren lassen. Doppeljackpot. 2 Legislaturperioden der AfD haben so fast 250 Millionen Euro an Gehältern in die Taschen von diversen Anhängern gespült, die nicht nur einmal am Tag daran denken, wie man das Parlament wieder abschaffen kann, um sich selbst zu ermächtigen, ohne lästige demokratische Kontrolle. Das ist der Kernpunkt, die Finanzierung dieser Szene. Ja, das ist deswegen, ich werde oft gefragt, ja, AfD-Verbot ist doch alles nicht so das Thema und das dauert doch alles so lange. Aber man muss diese Finanzierung abstellen. Weil die Professionalisierung, die wir erleben, auch in dieser Medienblase, ja, bei Twitter, bei TikTok, bei Facebook, das kommt ja nicht von irgendwo her. Sie können sich das halt leisten, Leute zu bezahlen, sich zu professionalisieren. Und wir wissen das alle, ne, wie es ist nicht schlecht, wenn mich jemand jeden Monat bezahlt und ich ein Büro habe und einen Computer habe. Und das alles lassen aber die anderen Demokraten im Parlament einfach zu. Und das führt eben zu Zuständen in gerade in Ostdeutschland, aber nicht nur, dass ich mich einem Block oder einer Gefahr gegenüber übersehe, die AfD zusammen mit militanten Neonazis, die ich nicht mehr über Nacht los werde. Das ist der große, glaube ich, die Debatte wird oft so geführt, wie so, gilt ja für andere Themen auch, als könnte ich das lösen und dann ist das Problem morgen weg. Man muss die Leute darauf einstellen, dass dieser Konflikt, das muss ich ganz vielen wahrscheinlich im Raum absolut nicht sagen, dass das ein Konflikt ist, der jeden Tag ausgetragen werden muss. Der Extremismus muss jeden Tag bekämpft werden. Und wenn ich sozusagen in die Debatte gehe und behaupte, Leute, morgen ist das vorbei, wenn wir das und das machen, dann lüge ich halt. Sondern es wird immer schlimmer werden und darauf muss man die Leute einstellen. Das wird aber natürlich nicht getan, sondern es wird immer, was war das Wort neulich, was Dobrindt auf einer Pressekonferenz mit Merz gebraucht hat, wir regieren die jetzt weg, wegregieren. Ja, das funktioniert halt nicht. Das ist, im Ostdeutschland ist es vorbei. Was das bedeutet, da komme ich zu meiner zweiten Stelle, ehe wir in die, dann auch Fragen beantworten können, was das bedeutet, wenn ich so eine kulturelle Hegemonie in einem Ort habe, habe ich mir mit Michael Engera angeguckt. Michael kennt das, also Michael Kraske, mein Co-Autor. Da ist praktisch die ganze Stadt in der Hand und vor allem die Straße in der Hand von Rechtsextremisten. Und niemand tut mehr was, schon gar nicht die Polizei. Und die AfD ist häufig dann nur Trittbrettfahrer, das macht es nicht besser. Es ist gar nicht so, dass die, wie die jetzt die alle kontrollieren, sondern sie nutzen die Neonazis, sie nutzen sich gegenseitig. Und du hast die allerhärtesten Neonazis, die da die das Stadtbild bestimmen, gestützt von der AfD und einfach den Mob jede Woche durch die Stadt laufen lassen und Menschen bedrohen, Migranten bedrohen, Journalisten mit einem Strick drohen und nichts passiert. Und nichts passiert, weil der Staat es aufgegeben hat, sich zu wehren, weil sozusagen die Idee dahinter ist, nicht zu provozieren und sozusagen nicht zu eskalieren. Das alles kennen wir ja, diese Strategie. Und wir alle wissen ja auch, dass der Staat es anders kann. Haben wir ja oft genug auf den Straßen Hamburgs erlebt, wenn der Staat es nicht toleriert und was dann hier los ist. Und ich habe hier die Einheiten am Grünen Jäger gesehen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen, was die so drauf haben, wenn sie dann die Helme aufsetzen. Und was sie im Osten so gut wie nie tun bei so Demonstrationen. Also in Gera geht es vor allem um eine Person, die lustigerweise Christian Klar heißt, nicht verschwand und nicht verschwägert. Genau, also eine RAF und so, ein different guy. Michael sagt, okay, pass auf, lass uns was über Christian Klar machen. Und dann habe ich den Namen mal so durchlaufen lassen, sage ich jetzt mal, im System. Und habe mich sehr gefreut, dass ich zufällig die komplette Polizeiakte von Christian Klar hatte, darf ich das sagen? Nein, ich konnte sie lesen, ich konnte sie einsehen. Der Typ ist halt einfach ein Vollkrimineller, ja, der jeden Knast in Thüringen von innen kennt, hat alles gemacht, Drogen genommen, gehandelt, Autos geklaut, Sachen verschoben, war beim Thüringer Heimatschutz, kannte die NSU-Jungs und so weiter. Und der führt jetzt den Mob durch Gera. In der Stadt, wo er auch mehrfach im Gefängnis saß. Keine Ahnung, warum er noch nicht wieder inhaftiert ist, wir werden das sehen. Und jetzt gerade, es gibt da sehr aufrechte Blogger vor Ort, die ich sehr, sehr schätze, die unfassbares Risiko eingehen, die jetzt gerade geschrieben haben, jetzt hat er eine Bürgerwehr gegründet und man kann ihn anrufen, wenn man Probleme mit Migranten hat. Ja, und das wird da zugelassen. Und er ist AfD-Mitglied. Mit der Corona-Epidemie begann Christian Klaas politischer Aufstieg in Gera. Er organisierte Demonstrationen, die immer mehr Menschen anzogen zum Fest der Freiheit. Am 3. Oktober 2022 kamen Björn Höcke und 10.000 Menschen. 10.000, die einen notorischen Neonazi und Kleinkriminellen zujubelten, der auch im Dezember 2023, als ich da war, in Gera wieder Schilder verteilte, auf denen Habeck, Merkel und andere Politiker in Sträflingsklamotten gezeigt wurden, auf den Torso das Urteil schuldig, gedruckt, schuldig wegen angeblich überzogener Corona-Maßnahmen, schuldig wegen der angeblich ungezügelten Einreise von Flüchtlingen, schuldig wegen, was gerade Mode ist. Auch an diesem Dezembertag sind hunderte Demonstranten auf den Museumsplatz in Gera gekommen. Das Motto lautet Nein zum Heim. Die Stadt Gera hatte angekündigt, ein stillgelegtes Krankenhaus als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. Es ist kalt, aber trocken. Die Gegendemonstranten sind in der Minderheit. Nicht mehr als 40 Polizisten, die Helme baumelnd an der Hüfte, beobachten die Lage. Sie stellen vor Beginn der Veranstaltung einen Demonstranten mit einer riesigen Fahne, darauf ein Totenkopf und der Slogan Army Go Home, reden auf ihn ein. Ein Paar, er in heller Lederjacke, sie mit Pelzkragen, überziehen die Polizei daraufhin mit Flüchen. Die bleibt desinteressiert, auch als kurz darauf eine Demonstrantin, Ende 50, einen der Autoren dieses Buches als korrupt und verlogen beleidigt, dann in Richtung des Journalisten spuckt. Ein Drehteam des MDR wird von großgewachsenen Bodyguards geschützt. Das MDR darf nicht mehr drehen ohne Bodyguards in der Gegend. Und das nimmt man so hin, ja. Übrigens die Frau, das bin ja ich, die da in meine Richtung gespuckt hat, die ist später bekannt geworden, weil sie auch den Bildreporter Ronsmann, der auf Sat.1 eine Sendung hat, auch angegangen hat. Und es war sehr lustig, wie ein Bildreporter einen Film darüber macht, dass die Stimmung kippt und die Leute... ich fand das total interessant, dass was womöglich ist, ja, wie man zwei Leben in seinem Körper führen kann. Also es gibt diese Bodyguards, ja. Das ist völlig normal geworden, dass man da mit Bodyguards auftritt und keiner zuckt da mit der Wimper. Ich hatte keine. Christian Klar führt unter seiner unter seiner schwarzen Baseballkappe durch die Veranstaltung. Schwer atmend, sichtlich aufgewühlt, viele Politiker sollen aus Thüringen abhauen, zurück in den Westen. Dann ruft er der Menge zu, es ist eure Heimat, es ist eure Stadt, eure Sicherheit, eure Familien. Ich selber habe 4 Kinder und ich habe Angst und es ist traurig, was hier passiert. Gemeint sind die Flüchtlinge. Demonstranten recken Schilder in die Höhe. Wir sagen Nein zum Heim, darunter ein AfD-Logo. Klar führt ein führendes Mitglied der Freien Sachsen auf die Bühne, Max Schreiber. Der kommt schnell zum Punkt. Als wir in Dresden einmal vor dem Haus des Ministerpräsidenten aufgelaufen sind, es war eine angemeldete Demonstration und sie haben darüber berichtet, als hätten wir bei ihm im Wohnzimmer gestanden. Und wenn dieser Ministerpräsident, gemeint ist Kretschmer, und diese verdammte Politik nicht bald einlenken, dann wird es wahrscheinlich nötig, dass wir in die Wohnzimmer kommen. Man muss an den CDU-Politiker Walter Lübcke denken, der sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte und 2019 in der Nacht eben vor seinem Wohnzimmerfenster erschossen wurde, von dem langjährigen Rechtsextremisten Stefan Ernst, der einst der AfD Geld gespendet hatte. Der Redner aus Sachsen sagt in Richtung der Polizisten, jeder hat seinen eigenen Kopf und jeder muss, egal ob er ein Polizist ist oder nicht, morgens in den Spiegel sehen können. Und wenn ihr das könnt, liebe Polizisten, obwohl ihr gegen euer eigenes Volk ankämpft, dann fehlt euch was im Kopf. Polizisten schauen unbeteiligt zur Seite. Nach der Rede steigt Klar in den tarnfarbenen Unimog, steht aufrecht auf dem Beifahrersitz, sein Oberkörper ragt aus dem offenen Sonnendach. Umgeben von Polizisten kurft der Unimog am hell erleuchteten Einkaufszentrum Gera-Arkaden vorbei, gefolgt von jetzt über 1000 Demonstranten. Also auch immer diese Machtdemonstration, ich kann den Ort beherrschen, ich fahre hier mit einem Militärfahrzeug durch die Gegend und keiner macht was. Klar führt die Menge Richtung Krankenhaus, wo die Unterkunft gebaut werden soll. Passanten stehen am Straßenrand, beobachten den Zug, der sich einen Hügel hochschlängelt. Dutzende Deutschlandfahnen werden geschwenkt, die Schilder präsentiert. Genug gemessert, genug gekostet. Fackeln haben die örtlichen Behörden verboten. Spielt gleich noch eine Rolle. In einem Dönerimbiss stehen die Verkäufer mit verschränkten Armen da und blicken durch die Ladenscheibe. Nudeln, Salatteller, Schnitzel auf die Menschenmenge, aus der laute Rufe zu hören sind, schließt euch an. 1989 der Schlachtruf mutiger DDR-Bürger in Leipzig. Auf dem Hügel beim ehemaligen Krankenhaus angekommen, spricht eine der Gaststars von Christian Klar auf der Ladefläche des Unimogs. Colette aus Aschersleben, weißer Schal, die Haare tief gefärbt. Augenlider mit Kajal dick und dunkel eingefärbt. Man könnte Colette mit Nina Hagen verwechseln, bevor sie zu sprechen beginnt. Sie erzählt von ihren Eltern, aber eigentlich davon, dass zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Sie zitiert ein Gedicht, angeblich ihres Vaters, gerichtet an die Bundesregierung. Ihr holt die Mörder und die Schänder aus allen Herren Länder, die Frauen und Töchter massakrieren und wollt dafür noch Ruhm kassieren. Ihr seid der Abschaum, ihr seid Idioten, verbindet euch mit Despoten, euch sollte man zum Teufel jagen mit Schimpf und Schand nach Afrika. Und über den Vaterstaat sagt sie, in welcher verdreckten Welt würden wir akzeptieren, dass ein Vater alles für die Nachbarn, aber nichts für seine eigene Familie tut. Dass ein Vater die Türen aushängt, damit jedes, haben wir hier Kinder, Ohren zu halten, damit jedes verfickte Arschloch reinkommt, um die Frauen und die Töchter zu vergewaltigen. Dass ein Vater dann noch die in Schutz nimmt und entschuldigt, die Familie beraubt, bedroht, beleidigt und beschmutzt haben. Wie sehr würden wir alle so ein ekelhaftes, unmenschliches Charakterschwein verurteilen? Ja, das wird da auf den Straßen geredet. Ja, und kein Mensch sagt was und kein Polizist greift ein. Und in der Sache, im Kern, ist das Mainstream geworden. Es wird nur höflicher ausgedrückt. Es hören tatsächlich einige Kinder zu. Die Polizei bleibt weiter im Hintergrund, während in der ersten Reihe ein Streamer Colettes Hass live in die Welt trägt, per Smartphone. Die Emojis fliegen Colette zu. Klatsch, klatsch, Thumbs up. Die Frau ist ja cool, die Frau ist großartig, Wahnsinn. Der Thüringer Landtagsabgeordnete Dr. Med Wolfgang Lauerwald steht blass und verschüchtert mit Schal und Mütze, vermummt auf der Ladefläche des Unimogs, den Blick auf blaue Pappen mit dem Logo der AfD-Fraktion. Er muss jetzt Colette folgen. Ja, so eine Rede, das ist gar nicht mehr zu toppen. Das war wirklich eindrucksvoll. Schönen Dank, Colette. Er macht sich ohne Umschweife mit Colettes Tiraden gemein. Freundlich grüßt der unscheinbare Dr. Lauerwald, Nierenspezialist in Rente, alle Patrioten aus Gera und ist dann voll auf der Linie, da ist er wieder, des großen Austauschs. Die Regierung hat die Migrantenflug gewollt und bestellt. Dessen müssen wir uns immer klar sein. Gewollt und bestellt, sagt Trump genauso. Sagt Tucker Carlson genauso. Sagen sie alle genauso und das sagen sie teilweise auch fast schon genauso bei Lanz. Dann rattert er die angebliche Kriminalitätsstatistik, den angeblichen Anteil der Ausländer in Anführungsstrichen daran hinunter. Er schließt an, das sind, weiß Gott, keine Goldstücke oder Fachkräfte, die hier sind und hierher kommen. Aber schuldig dafür sind die Politiker aller Altparteien. Wir Bürger in Gera, wir leisten Widerstand. Diese volksfeindliche Politik muss verhindert und beendet werden. Wir wehren uns gegen Umvolkung und die Vernichtung unserer Existenz und unserer Zukunft. Dafür kämpfen wir als AfD, dafür kämpfen wir Gera gemeinsam auf der Straße, dafür kämpfen wir Seite an Seite. Wir kämpfen so lange, bis wir am Ziel sind. Eine ähnliche Pogromstimmung wie Colette aus Aschersleben kann er trotz verbalem Großkalibers nicht mehr entfachen. Dafür spricht der Doktor zu leise. Aber er stellt sich auf die Ladefläche mit den härtesten Neonazis und es gibt da überhaupt keine Berührungsangst, es gibt da keine Trennung. Jeder weiß es in Thüringen, jeder weiß es in Sachsen und dieses ganze Gelaber, dass es hier irgendwie einen moderaten Flügel gibt und man nur Höcke loswerden muss, ist Denkfaulheit oder glatt gelogen und jeder weiß es, der sich mit dem Thema beschäftigt. Jeder weiß es, trotzdem sitzen die Leute in den Talkshows und hämmern diese Message je zu so 80% nach Hause. Es ist einfach, wenn der Höcke weg ist, ist alles gut. Dann ist gar nichts gut. Und was sie vor allem auch nicht machen, sie trennen sich nie wirklich von ihren härtesten Fällen. Jetzt kommt nämlich auf diesen Unimog-Tritt auf André Poggenburg. Poggenburg, der für die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt die Fraktion führen durfte, die Partei dann jedoch 2018 verlassen musste, nachdem er mehrfach verhaltensauffällig geworden war. So hatte der Politiker unter anderem gesagt, dass die doppelte Staatsbürgerschaft nichts als heimats- und vaterlandsloses Gesindel nach Deutschland bringe, welches wir hier nicht länger haben wollen. Seine Zuhörer in Nentmannsdorf bei Pirma riefen damals Abschieben, Abschieben. Die Menge in Gera ist derweil schon spärlicher geworden. Poggenburg schreit trotzdem in den dunklen Abendhimmel. Der Christian Klar hat es vorhin angesprochen. Euch hat man ja verboten, Fackeln zu benutzen. Das System, die Obrigkeit, hat scheinbar Angst, dass ihr ordnungsgemäß mit Feuer umgehen könnt. Welch ein Satz vor einer geplanten Flüchtlingsunterkunft. Dann sagt er, man möchte Millionen Menschen hier begrüßen, wesens- und kulturfremde Menschen hierher holen. Du kannst nicht den deutschen Sozialstaat stärken, dann aber hier die halbe Welt alimentieren wollen. Mainstream geworden. Der ehemalige AfD-Spitzenpolitiker fordert, ja, was wollen wir denn eigentlich von dieser Hampel- oder Ampelregierung? In dem Grunde gibt es doch nur eine Forderung an die, haut ab und lasst euch nie wieder blicken. Wir wollen keine Verarmung mehr, wir wollen keine Überfremdung mehr. Deswegen kann und muss das Motto heißen, Deutschland den Deutschen, wem denn sonst? Deutschland den Deutschen. Das alles als Zugabe nach Colette und dem Abgeordneten der AfD, der gern die Veranstaltung von Christian Klar nutzte, um Wahlkampf für sein Direktmandat zu machen. Hat er natürlich auch bekommen. Und so funktioniert es an vielen Orten. Die AfD facht das Feuer mit anderen Rechtsextremisten weiter an, ohne das Feuer überhaupt kontrollieren zu wollen. Hauptsache, es brennt. Das macht Laune, ne?
Ja, Dirk, erstmal vielen Dank für diese sehr eindrücklichen Schilderungen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie noch einen positiven Spin am Ende rausbringen, damit nicht alle mit gesenktem Kopf nach Hause gehen. Stichwort NPD fiel vorhin auch schon. Da gab es 90er, 2000er Jahre auch so ja, die Rede von der Strategie für eine Volksfront von rechts. Kampf um die Straße, Kampf um die Köpfe, Kampf um den organisierten Willen. Die NPD wurde am Ende nicht verboten, weil sie einfach schon zu irrelevant war. Setzt die AfD das jetzt einfach nur konsequent fort und erfolgreich um?
Genau, also mindestens in den Landesverbänden Sachsen, Thüringen, Brandenburg macht man das und man könnte tatsächlich auch die ganze Diskussion abkürzen, weil man sagt, das ist halt die NPD. Das sagen auch inzwischen schon Staatsrechtler. Ja? Man hat dieses völkische Element der NPD, man hat diese Idee, dass man sich mit den Kameradschaften zusammentut. Das gab es tatsächlich in den 90ern schon. Da sind auf einmal harte Kameradschaftler, Neonazis in die NPD eingesickert. Auch viele aus dem NSU-Umfeld. Das sehen wir jetzt ganz genauso. Der Unterschied ist nur sozusagen, wenn man sich das anguckt, dass die AfD sich internationalisiert hat und eben diesen, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, diesen Great Replacement, der große Austausch dieser Idee auch anhängt und auch ganz aggressiv die vertritt. Man hat sozusagen die NPD modernisiert und sie ist nicht mehr ganz so nationalistisch, sondern letztendlich haben wir es mit transnationalen Rassisten zu tun. Das ist eine, so wie Salafisten ja international tätig sind, haben wir es mit einer international tätigen, nicht organisierten, aber wirklich wie einer Bewegung zu tun, die international Rassismus verbreitet. So ist es halt einfach. Ja, das ist im Kern eine rassistische, völkische Bewegung, White Supremacy, White Power. So ist es Da kann ich jetzt noch keinen positiven Spin, aber mir fällt noch einer ein.
Kommt noch, hoffentlich. Wenn man über die AfD redet, ist es oftmals so, naja, das ist die Partei, die im Osten so stark ist. Ist das so? Wenn ja, wie kommt das? Wenn nein, warum ist trotzdem die Wahrnehmung so? Und vor allem, steht das irgendwie bevor, dass ähnliche Werte, ähnliche Prozentzahlen auch im Westen irgendwann erreicht werden?
Genau, also ich habe jetzt ja auch viel aus dem Osten vorgelesen, muss man fairerweise sagen, aber nein, also erstmal Höcke zum Beispiel ist ja ein Westdeutscher, viele der führenden Köpfe der AfD in Ostdeutschland sind auch Westdeutsche, insofern ist es auch ein westdeutsches Problem. Was die Verfestigung dieser kulturellen Problematik anbelangt, ist der Osten natürlich viel weiter, das werden wir hoffentlich auch nicht im Westen erleben, aber natürlich ist die Partei auch im Westen Machtfaktor, wir haben uns auch andere Landesverbände angeguckt, Michael hat mit einer Aussteigerin aus Bayern gesprochen, die sagt, das ist im Endeffekt, das ist die NSDAP, die da aufgebaut werden soll. Das heißt, man sieht es auch in anderen, in westlichen Landesverbänden, auch in nicht nur in Einzelfällen, ob es jetzt Baden-Württemberg ist oder sonst was. Und auch wenn man sich Gauland, Weidel, den Berliner Verband anguckt, alles wirklich auch harte Neonazis, aber es wird halt nicht. Ich bin ja der Meinung, man soll mit ihnen reden, aber man soll sie eben konfrontieren mit ihren rechtsextremistischen Ansichten und sie nicht einladen in Talkshows und sie dann nicht konfrontieren. Und das ist, wenn ich das sagen darf. Wir haben uns da auch drüber Gedanken gemacht und das Buch auch aufgeschrieben. Wir haben jetzt nicht irgendwie stumpf eine Medienschelte da irgendwie durchgezogen, weil so ist es nicht. Es gibt extrem viele Kollegen, ob das jetzt Spiegel, Taz, ZDF, Frontal, Monitor, die ganzen üblichen Verdächtigen, die machen alle super Sachen über die AfD, nur es dringt nicht mehr in den Mainstream ein. Das ist wirklich verrückt. Es gibt genug. Und man kann natürlich auch nochmal die 100. verdeckte Kamera bei der jungen Alternative irgendwie einschmuggeln. Da hat man nochmal einen Klopper und nochmal bringt jemand einen Neonazi-Vergleich. Aber es ändert nichts am Mainstream. Das ist wirklich komplett entkoppelt. Wir haben so, es wäre völlig fatal zu sagen, die Medien versagen. Nee, die Medien machen also ihren Job. Und auch schon vor Korrektiv gab es wirklich gute Enthüllungen in der Zeit über die ganzen rechtsextremistischen Mitarbeiter. Dann hat die AfD sich rechtlich gewehrt mit einem sehr bekannten Anwalt aus Köln, der das immer macht. Und was ist passiert? Viele sind sozusagen präventiv haben präventiv Angst gekriegt und haben diese Arbeit eingestellt. Trotzdem haben genug sie wieder aufgenommen. Nur trotzdem hat irgendwie ein Redakteur in der Tagesschau das Gefühl, er muss einen AfD-Abgeordneten genauso behandeln wie ein CDU-Abgeordneter, ein SPD-Linken-Abgeordneter. Man sieht da überhaupt, man sieht richtig die Unfähigkeit, mit dieser Monstrosität umzugehen.
Du hast jetzt den Namen Höcke schon mehrfach erwähnt und du hast auch gesagt, dass es, oder als Frage vielleicht, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, sich auf diese Person einzuschießen, dahingehend, dass wenn er weg ist, dann wird alles gut. Inwieweit wird das momentan zu sehr gemacht und was wäre der bessere Weg?
Naja, man merkt das. Also ich habe einen mit einem extrem rechten Podcast, warum auch immer, wie das passiert, ist auch egal. Ist auch nicht gesendet worden. Bin ich zum Gespräch eingeladen worden und da wurde ich dann zum ersten Mal, ist mir so aufgefallen, dass man das so komplett auf Höcke reduziert und selbst Höcke so ein bisschen entschuldigt hat und angefangen hat, diese These aufzubauen, naja, wenn der weg ist oder vielleicht nicht mehr in Thüringen den Landesverband führt, sondern im Bundestag ist, dann ist doch alles kein Problem. Dann sind die doch irgendwann, kann man doch irgendwann mit denen koalieren, so sinngemäß. Das ist nämlich der Plan. Deswegen wird die CDU auch niemals ein Verbot zustimmen, weil es bei vielen Rechtskonservativen den Traum gibt, mit der AfD irgendwann zu koalieren. So wie Le Pen hat, muss man schon sagen, viele der Hardcore-Neonazis rausgeworfen aus ihrer Partei, ist immer noch eine rechte Partei. Und das sozusagen ist ein bisschen, glaube ich, die Wunschvorstellung, das merke ich bei ganz vielen Fragen. Und auch diese ganzen, jetzt jüngst lief hier eine Doku, die war ja gut gemeint, wo diese These vertreten wird im ZDF, das war mal eine normale Partei und dann ist sie übernommen worden von den bösen Rechten und man hat dagegen angekämpft. Das ist absurd, ja, die Partei war immer radikal in größten Teilen und dahinter steckt für mich immer so der Traum, wenn wir die Leute loswerden, ist sie vielleicht denn doch normal und wir können alle wieder weitermachen wie gehabt. Nein, das ist der größte anzunehmende, das hätte nie passieren dürfen, dass in Deutschland eine rechtsextremistische Partei so dermaßen groß wird und da irgendwie 10 Jahre zugucken und jetzt sich hinstellen und sagen, jetzt stellen wir die mal politisch und regieren die weg. Das kannst du halt auch nur bringen, wenn du... Ja, wenn du natürlich auch genug Leute hast, die dich immer wieder in bestimmten Medien dich stützen, damit durchkommen lassen.
Ich würde jetzt gerne die Podcast-Aufzeichnung stoppen, aber wir haben ja noch den positiven Spin, den wir mitbringen müssen. Warum sollen wir denn nicht verzagen und warum ist es dann doch noch so, dass wir die Mehrheit sind oder wie auch immer? Oder was gibt uns eine Hoffnung?
Also ich sage das jetzt nicht, um Werbung zu machen, aber ich schneide gerade einer sehr komplizierten Dokumentation eine Serie über internationalen Rechtsextremismus und da kommt gerade immer wieder dieser eine O-Ton von einer Frau aus den USA, die erfolgreich Neonazis verklagt hat, kommt mir immer wieder unter, die sagt, eine der wichtigsten Tricks der Rechtsextremisten ist, dich fühlen zu lassen, du hast keine Chance. Es ist aussichtslos. Du bist in der Minderheit. Und das ist das, was gerade passiert. Natürlich, wenn du jemanden wie Elon Musk, der das eins der wichtigsten Tools, sie mögen das vielleicht jetzt alle ablehnen, aber Twitter ist immer noch eins der wichtigsten oder wichtigsten politischen Kommunikationstools auf der Welt. Wenn das auf einmal in die Hand von so jemandem fällt, dann ist es ein Riesenproblem und ja, man gerät in die Defensive. Aber sie sind nicht stärker, schon gar nicht in Deutschland. Ja, das ist, ja, sie haben 30% in Thüringen, aber sie haben halt nicht 30% in Deutschland, sondern vielleicht 17-18% bei Umfragen. Und natürlich können wir versuchen, sie verbieten zu lassen, wenn wir es demokratisch wollen. Und natürlich können wir sie bekämpfen, wo wir sie wollen. Man hat ja gesehen, wie viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Nur man muss eben es war ja keine Bewegung, aber man muss das in Handlung umsetzen. Wir müssen die Sachen in Handlung umsetzen. Das ist bei anderen großen Problemen, Klimakrise und so weiter, ja genauso. Wenn wir es nicht in Handlung umsetzen, dann verpufft alles. Aber wir dürfen uns nicht einreden lassen, dieser Staat ist nicht wehrhaft. Ich habe das Thema vorhin gehabt, das kann er nämlich sein, wenn er will. Und wir als Demokratie sind nicht wehrhaft. Nur ich glaube, was das Problem ist, dass wir auf Dauer nicht über diese Abwehrschlachtsmentalität da weiterkommen. Also wenn wir immer nur darüber reden, dass wir Gefahren abwehren, dann ist ermüdet die, ist ja auch, es sind ja schwierige Zeiten, das ist ja nicht irgendwie imaginiert, sondern man muss über das Positive auch kommen. Also sozusagen, wir setzen dem was Positives entgegen. Und deswegen sind ja Orte wie der FC St. Pauli so wichtig, dass man, also, und was werden wir gedisst deutschlandweit? Ne? Das muss sich ja hier niemand erzählen. Und ja, manchmal ist es vielleicht so ein bisschen, kann es nerven, wenn man nicht Fan dieses Vereins ist. Aber das zu haben, ist halt wirklich viel wert. Und das darf man sich auch nicht kaputt reden lassen. Und das wird aber jetzt an allen Ecken und Kanten gemacht, dass die Leute in die Defensive gebracht werden. Aber noch sind wir in der Mehrheit und zwar deutlich. Und das muss man auch nutzen. Nur man muss halt, solange man noch handeln kann, muss man auch handeln.
Sehr gut.